Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, euch mal wiederzusehen. Ich komme frisch aus dem Urlaub hierhin. Und das ist schon mal die eine Hürde, jetzt über Galater 5 zu predigen und die ganzen letzten 4 Male nicht hier gewesen zu sein. Aber wir haben ja, Gott sei Dank, das ist jetzt der Werbeblock, eine tolle Internetseite, wo man alle Predigten nachhören kann. Und das habe ich auch getan, damit ich so ungefähr weiß, was vor mir gesagt wurde. Denn durch den Galaterbrief zieht sich natürlich ein Faden. Und ich kann jetzt nicht einfach irgendwas predigen, sondern ich will mich natürlich an das anhängen, was schon gesagt wurde. Jetzt geht es vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so, Mann, ich war im Urlaub, ich habe jetzt irgendwie nur Galater 1 mitgekriegt und den Rest dann nicht. Dann ermutige ich dich an dieser Stelle, auf jeden Fall dir die anderen Predigten nochmal anzuhören, damit auch du nochmal so richtig den roten Faden bekommst. Denn vieles von dem, was vorher gesagt wurde, kann ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich mache gleich eine kurze Wiederholung von Dingen, die ihr sowohl bei Burki in der Predigt hören konntet, als auch bei Joe in der Predigt. Die von Steven konnte ich leider nicht hören, die steht nämlich nicht drin. Okay, also wie gesagt, das war jetzt der kurze Werbeblock. Ansonsten ist es so, dass ein Schwerpunkt in Galater ist. Und dieser Schwerpunkt hängt sich eigentlich auf an einem ganz konkreten Beispiel, was die Gemeinde damals erlebt hat und auf die Paulus reagiert. Und zwar wiederhole ich das nur ganz kurz. In der Gemeinde waren viele nicht-jüdische Menschen zum Glauben gekommen. Und in diese Gemeinde kam jetzt Leute rein, die zuvor einen jüdischen Hintergrund hatten und sich, die ihr Leben Jesus gegeben hatten. Und die sagten nun den nicht-jüdischen Christen, wisst ihr was? Also wenn ihr so richtig mit Gott leben wollt und wenn ihr so richtig gute Christen sein wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Also es kann ja nicht sein, dass ihr da dieses Gesetz nicht haltet, dann ist das nur so halbe Sache. Und dieses Thema könnten wir ja jetzt nett für uns abhaken und sagen, ach, wenn der Galaterbrief um Beschneidung geht, das Problem habe ich nicht. Also ich hatte noch nie die Sehnsucht, mich beschneiden zu lassen. Ich tippe mal, das geht den meisten von euch genauso. Aber dahinter steckt eine Herzenshaltung. Und die hat Joe ganz cool genannt. Da waren Menschen, die leidenschaftlich alles richtig machen wollten. Und diese Herzenshaltung, die hat was mit uns zu tun. Denn, und das glaube ich auch von den meisten, die hier sitzen, wir wollen vor Gott leidenschaftlich alles richtig machen, oder? Wir haben eben noch mal gehört, was Jesus bereit war, für einen Preis für uns zu bezahlen. Das hat ihn was gekostet. Und das geht mir nicht irgendwie am Herzen vorbei. Das berührt mich. Und es ist meine tiefe Leidenschaft, ihm alles zurückzugeben. Und das ist so eine Gratwanderung. Das kann so schnell in Schräglage kommen. Und über diese Schräglage geht der Galaterbrief. Damit ich jetzt nicht einfach wieder alle Punkte wiederhole, die Joe schon gesagt hat, habe ich euch mal 2 Experten mitgebracht. Und zwar aus ganz anderen Zeiten. Die stammen nicht aus der Gemeinde früher, wo die Galater waren, sondern die sind aus ganz unterschiedlichen Epochen. Und die sind absolute Experten in diesem Thema, alles für Gott richtig machen zu wollen. Da spricht man dann übrigens von der Herzenshaltung der Gesetzlichkeit. Ja, ich möchte alle Gesetze so richtig gut halten, damit ich Gott echt gefallen kann. Der erste, den dürftet ihr sofort am Bild erkennen, schätze ich, wenn David ihn euch spendet. Da noch nicht. Ja, wer ist es? Genau, und Martin Luther, der sagt auch was zu euch. Das Problem der Galater mit Gesetzlichkeit kenne ich nur allzu gut. Ja? Ich habe euch aber 2 Experten mitgebracht, aus unterschiedlichen Epochen, hatte ich ja gesagt. 2. Experte, bitte. Tja, und die sagt euch auch was? Ich kenne das Problem auch. Genau, und anhand dieser 2 Experten möchte ich euch mal ganz kurz wiederholen, was ist diese Herzenshaltung der Gesetzlichkeit? Und vor allen Dingen, woher rührt die eigentlich? Wo hat die ihren Ursprung? Ich fange mal mit Martin Luther an. Der hatte nämlich genau dieses Lebensthema. Und das hat ihn echt tierisch belastet. Jetzt muss ich suchen, wo ich bin. Genau. Sein Leben war nämlich davon geprägt, alles richtig machen zu wollen und ein wirklich durch und durch gottgefälliges Leben zu führen. Und all das basierte auf einem völlig falschen Bild von Gott als seinem Vater. Er kannte seinen eigenen Vater nämlich als sehr hartherzig, sehr streng und schnell strafend. Und deswegen dachte er auch von Gott, Gott ist ein prüfender, beobachtender Gott, der jeden Schritt von mir genau untersucht. Und wenn ich falsch liege, dann straft er. Das war Martin Luthers Gottesbild. Und auf der Grundlage dieser Angst hat er alles dafür getan, möglichst alles richtig zu machen. Das hat leider in ihm auch von sich selbst eine völlig falsche Mentalität und Identität geprägt. Es war nicht nur so, dass er ein falsches Gottesbild hatte, sondern er hatte auch ein falsches Bild von sich als jemand, der Gott nachfolgt. Und zwar nenne ich das mal die Galater 5, Vers 17 Mentalität. Da steht nämlich, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und wisst ihr was? Diesen Zwiespalt, diesen Streit, den kannte Martin Luther nur zu gut. Und es hat ihn zur Verzweiflung gebracht. Und regelmäßig scheiterte er an seinen guten Vorsätzen, alles richtig machen zu wollen. Wisst ihr, ich habe irgendwann mal eine Geschichte über ihn gelesen, wie er zu seinem Abt, nennt man die, ne, geht und darüber klagt, jetzt bin ich doch sogar ins Kloster gegangen. Karga kann meine Zelle nicht sein. Also weniger Begierde oder Versuchung geht gar nicht. Ja, ich habe hier kaum Möglichkeiten, dass überhaupt Versuchung an mich rankommt und trotzdem kriege ich meine Gedanken nicht in den Griff. Und trotzdem sind da immer wieder Gedanken, die ich nicht denken will und wo ich merke, ich krieg's nicht hin, mich an die Gebote Gottes zu halten. Und das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Und in allem versuchte er, sich selbst zu retten, indem er sich strengen Geboten und Regeln unterwarf, um möglichst all den menschlichen Begierden Stillschweigen zu gebieten. Und dieser verzweifelte Kampf führte ihn immer mehr in Versagen und in Verzweiflung. In Galater 5, Vers 1 sagt Paulus, lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und ich glaube, wenn man Martin Luther gefragt hätte, wie empfindest du dein Christsein, dann hätte er tatsächlich Paulus zugestimmt. Boah, ey, das ist echt ein Joch der Sklaverei. Das drückt mich richtig nieder. Das bringt mich echt zur Verzweiflung. Auch ich habe meine ganz eigene leidvolle Geschichte mit Gesetzlichkeit. Und das liegt an ganz vielen Faktoren in meinem Leben, die irgendwie ungünstig zusammenkamen. Da ist einmal meine Persönlichkeit. Ich habe einen ziemlich hohen Perfektionismus. Und ich muss es vor mir selber immer ganz besonders gut machen, damit ich zufrieden bin. Dann bin ich groß geworden mit einem Vater, der selber mit einem sehr leistungsorientierten Vater aufgewachsen ist. Und der das natürlich auch so gelernt hat, so weiterzugeben. Das heißt, ich bin auch immer wieder damit konfrontiert worden, dass Leistung bei uns durchaus Wert hatte. Und dass man dafür auch sozusagen besonderes Lob bekam. Dann haben sich irgendwann meine Eltern getrennt und dadurch habe ich die Beziehung zu meinem Vater, mit dem ich Leistung immer irgendwie in Verbindung gebracht habe, das hat sich gelöst, unsere Beziehung. Und für mich ist viel dabei hängen geblieben, einfach so wie das als Kind völlig unreflektiert ist, boah, ich habe Dinge falsch gemacht, dass er jetzt keinen Kontakt mehr mit mir haben will. Ich war nicht gut genug sozusagen. Zusätzlich komme ich aus einem Gemeindehintergrund, wo alles sehr streng und sehr nach Geboten und Gesetzen gehandhabt wurde. Da durfte man zum Beispiel im Gottesdienst nicht klatschen. Das hätte nämlich die heilige Atmosphäre gestört. Und all das zusammengenommen führte dazu, dass ich einmal ein völlig falsches Bild von Gott hatte und dass ich immer das Gefühl hatte, mit allem, was ich tue, muss ich Gott beweisen, dass ich gut genug für ihn bin und dass ich überhaupt wert bin, dass ich in seine Nähe kommen darf. Und das war mir ehrlich gesagt lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Ja, ich weiß, dass ich manchmal Themen darüber gehört habe. Und irgendwann waren wir nämlich zusammen in Marokko mit Claudia und Eberhard. Und dann haben wir den Galaterbrief durchgenommen. Kannst du dich erinnern, Eberhard? Und Eberhard hat wirklich mit uns so richtig Bibelstudium betrieben zu dem Galaterbrief. Und ich dachte immer, oh, die Armen, sind die doof, dass die da so gesetzlich sind. Und ich habe null gemerkt, null, dass das mein Lebensthema ist. Aber was ich gemerkt habe, war, jede Predigt, die ich gehört habe, schlug voll ein. Und nicht nur in einem Punkt, sondern, ja, das mache ich noch nicht richtig. Stimmt, das auch nicht. Und nein, das auch nicht. Jede Predigt. Ja, also man kann ja hören immer für andere. Ach Mensch, der sollte sich mal die Predigt anhören. Ich habe mir alles zu Herzen genommen. Genauso in meiner stillen Zeit. Jeden Vers, den ich gelesen habe. Stimmt, also ich bin noch nicht barmherzig genug. Mist, also ich muss ja noch viel mehr beten. Ja, es war für mich der Horror, über große geistliche Männer und Frauen Biografien zu lesen. Silas hat mir letztens erzählt, boah, ich lese so gern Biografien. Und ich so, also das löste bei mir immer aus, boah, also da komme ich ja gar nicht mit. Das kriege ich ja gar nicht hin, wie die mit Gott leben. Da bin ich ja sowas von weit entfernt, da weiß ich gar nicht, wie ich hinterherkommen soll. Und dann gab es solche Bücher wie »Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?« von Michael Brown. Das war Gift für mich. Das haute sowas von bei mir rein, dass ich einen Fastentag die Woche eingesetzt habe. Dann habe ich eine Gebetsliste geschrieben. Ja, wir sollen ja für die Politik beten, für Israel beten, für meine nichtchristlichen Freunde. Ich muss ja für meine Eltern beten. Mein Vater ist nicht bekehrt. So, und dann habe ich mir eine Liste geschrieben. Montag bete ich für. Dienstag bete ich für. So, und dann natürlich mehr als eine Stunde. Ne? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also ungefähr so lief mein geistliches Leben. Und wisst ihr, zwei Punkte habe ich euch schon genannt. Eine Basis ist das falsche Bild von Gott. Das andere ist, nicht verstanden zu haben, welche Identität habe ich eigentlich durch Jesus bekommen. Hört euch nochmal die Predigt von Burki an. Da kommt ganz viel davon drin. Und mein drittes Problem war, meine vermeintlichen Handlungsanweisungen von Gott habe ich mir gar nicht von Gott geholt, sondern meine Quellen waren letztendlich alles, nur nicht die Frage an Gott, Gott, was willst du eigentlich von mir? Wie möchtest du eigentlich, dass ich mein Gebetsleben gestalte? Willst du eigentlich, dass ich einmal die Woche faste? Wie siehst du das denn? Welche Dienste soll ich überhaupt tun? Also zu ihm bin ich damit gar nicht gekommen, sondern ich habe aus ganz vielen verschiedenen Quellen meine Wegweisung gesucht und auch ganz viel darin gefunden. David, kannst du? Ja, genau. Das heißt, es fehlte mir an Kommunikation mit Gott selbst. Und wisst ihr was? In Galater 5 kommen wir an den Punkt, wo Paulus jetzt richtig dringlich wird. Ja, also Galater 1 bis 4 geht die ganze Zeit um dieses Thema. Und jetzt wird Paulus richtig dringlich, richtig ernst und versucht deutlich zu machen, Leute, es gibt keinen Mittelweg zwischen Gesetzlichkeit und zwischen dem Leben aus Glauben und dem Wissen um die Gnade, die Jesus sozusagen am Kreuz für uns freigesetzt hat. Es gibt keinen Mittelweg. Ich zeige euch das mal anhand von drei Sachen. Das erste ist Galater 5, Vers 4. Da sagt er nämlich, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Merkt ihr das? Also hier geht gar nicht beides. David, kannst ruhig den nächsten Vers da schon. In der Elberfelder steht hier, wir sind aus der Gnade herausgefallen, von Christus abgetrennt, der lebendigen Wirkung Christi verlustig gegangen. Ja, das sind harte Worte. Und das zeigt, beides geht nicht. Wir stehen dann nicht mal mehr mit einem Bein in der Gnade, wenn wir gesetzlich leben. Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Dieses unscheinbare und so kleine Wort sondern kriegt hier eine entscheidende Bedeutung. Auch hier ist ganz klar, es gibt nicht sowohl als auch. Ja, also du kannst sowohl in der Kraft des Gesetzes als auch in der Kraft der Gnade leben. Sondern es ist ein klares Entweder-Oder. Ja, also entweder du lebst in der Gnade oder in Gesetzlichkeit. Und dann bist du aber aus der Gnade auch völlig rausgefallen. Und dann bestätigt er das nochmal durch ein Bild. Galater 5, Vers 9. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Und Sauerteig steht in der Bibel oft als Bild für Abwege, für falsches Gedankengut. Und wir sagen oft so, na ja, also in dem Bereich, gut, da hakt's bei mir so ein bisschen, ja. Aber manchmal reicht dieses kleine bisschen Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Und Paulus warnt hier mit Vehemenz und sagt, hier könnt ihr nicht die Haltung einnehmen, passt schon. In dem Bereich passt es schon, dass ich ein bisschen gesetzlich bin. Hier habe ich die Gnade ja schon verstanden. Sondern es geht nur entweder oder. Und er warnt und sagt, wenn ihr in Gesetzlichkeit verharrt, habt ihr nicht das Leben in Freiheit, sondern ihr wählt das Leben in Sklaverei. Und wenn ich eins euch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ein Christsein auf der Basis von Gesetzlichkeit sich wirklich anfühlt wie Sklaverei. Paulus ist ja ganz süß, ne? Manchmal überspitzt er Sachen dann ja so sehr und führt die das Ganze so in Absurdität, dass man einfach nur lachen muss. Und ich stelle mir dann so richtig vor, wie Paulus mit zornesrotem Gesicht da stand und sich richtig aufpeitschte, ja? Und dann sagt er in Galater 5, Vers 12, sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie er da so richtig hochkocht, ja? Aber manchmal brauchen wir diese absolute Überspitzung einer Sache, damit wir endlich verstehen, worum es geht. Und tatsächlich hat Gott das bei mir genauso gemacht. Ich brauchte die Überspitzung, um überhaupt zu verstehen, dass ich in Gesetzlichkeit lebe. Und zwar war das irgendwann vor Jahren, ich wollte eigentlich nachgucken, wann, vor vielen Jahren, als ich noch jung war, war ich auf einem Gebetseinsatz, der in die Türkei ging. Da waren wir hier verschieden aus dieser Gemeinde, aber auch aus anderen Gemeinden. Und wir haben im Laufe dieser Reise natürlich auch Michael Vollner besucht. Und wir haben Zeit mit ihm verbracht, wir haben da auch ein bisschen an den Bauprojekten damals geholfen und sind dann gemeinsam mit ihm aber auch zu einer Gemeinde irgendwo in den Bergen, ich kann mich nicht mehr erinnern, auf jeden Fall so ein richtig schöner, uriger Ort gefahren und wir haben diese Gemeinde dort sonntags besucht. Die haben da ihren Gottesdienst mit uns gefeiert und danach hatten irgendwie die Leiter so eine richtige Schweizer Holzhütte, das passt irgendwie gar nicht so in die Türkei und mit den Leitern haben wir uns dann noch unterhalten. Und dieser Gottesdienst war so richtig die Überspitzung, die ich brauchte, um auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Da war nämlich die theologische Meinung, wenn ich gesündigt habe, also wenn ich meinetwegen gestern mein Kind angelogen habe, dann bin ich getrennt von Gott. Und ich muss das in der Gemeinde öffentlich bekennen und erst dann ist meine Beziehung zu Gott wieder gereinigt und ich habe sozusagen freien Zugang zu Gott. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Gottesdienst war, oder? Freude wohnt in deinem Haus, ist anders. Also nacheinander kamen die nach vorne und erzählten dann, ich meine, ich kann ja kein Türkisch, ja, aber es war deutlich, dass sie Sünde für Sünde bekannten. Und das füllte den Gottesdienst. Es war so schrecklich. Und dann saßen wir hinter mit dem Leiter zusammen und haben so ganz vorsichtig mal so ein bisschen noch nachgehakt und so. Und alles, was er sagte, ich wurde richtig empört. Ja, also ich war nicht nur so ein bisschen, oh nein, geschockt, sondern richtig empört innerlich. Ich meine, ich habe dem das natürlich nicht gesagt. Aber wie können die und das gibt's ja gar nicht, dass die sowas glauben und sowas lehren und was weiß ich. Und ich kochte richtig innerlich hoch. Und plötzlich merkte ich, dass Gott zu mir sagt, Tanja, das ist doch genau dein Denken, nur einfach konsequent zu Ende gedacht. Und dann war ich so geschockt. Ich wusste erstmal gar nicht, was Gott von mir will. Und habe überlegt, ob ich mich verhört habe. Aber das hörte nicht auf, so dieses, Tanja, das ist dein Denken in Konsequenz zu Ende gedacht. Und dann fing ein Denkprozess in mir an. Und ich merkte, ich muss mich dringend mit dem auseinandersetzen, was ich von Gott glaube und was ich von mir selbst glaube. Und von dem Moment an hat Gott mir nicht nur die Augen geöffnet für so viele Dinge, die ich aus völlig falscher Motivation tue, sondern er hat mir auch eine Sehnsucht danach geschenkt, da rauszukommen, weil ich merkte, das ist nicht das Leben, was Gott für mich hat. Und darauf möchte ich jetzt auch den Schwerpunkt legen, denn Galater 5 legt auch genau diesen Schwerpunkt. Wie kommen wir denn jetzt nun weg von Gesetzlichkeit hin zu der Freiheit, zu der Gott uns wirklich berufen hat? Und das hängt natürlich entscheidend mit den Punkten zusammen, die ich euch eben gesagt habe, die uns in Gesetzlichkeit drängen. Ja? Falsches Gottesbild, falsche oder mangelnde Erkenntnis meiner eigenen Identität und auch die Tatsache, frage ich überhaupt Gott selbst? Ist er überhaupt derjenige, der mir Wegweisung geben darf? Und hier kommt Galater 5, Vers 16 bis 25 ins Spiel. An dieser Stelle beginnt nämlich Paulus jetzt, die Lösung aufzuzeigen und zu sagen, Leute, ich will nicht, dass ihr in Gesetzlichkeit bleibt. Das ist nicht das Leben, was Gott für euch hat, sondern es gibt einen Weg in die Freiheit. Und wenn du jetzt bisher hier so schön gähnend rumgesessen hast, ach, Gesetzlichkeit, damit habe ich überhaupt keine Probleme, dann musst du spätestens jetzt wach werden, denn jetzt geht's wieder um alle. Ja, also egal, ob du aus der Richtung kommst, so wie ich das beschrieben habe, ich will doch alles vor Gott richtig machen, um ihm zu gefallen, oder ob du aus der Richtung kommst, die Paulus jetzt nämlich einschlägt und sagt, wisst ihr was, aber Freiheit heißt auch nicht, dass ihr jetzt einfach euren menschlichen Begierden folgen könnt und machen könnt, was ihr wollt. Ja, das ist jetzt die andere Richtung. Also wenn du eher da so tendierst zu sagen, ja, also Jesus hat doch alles für mich erkauft, kann ich ja jetzt auch leben, ne? Ich weiß ja, ich bin errettet. Dann hör du bitte jetzt auch wieder zu, ja? Vier Verse seht ihr da. Die habe ich mal rausgegriffen und die haben einen roten Faden. Der ist ganz leicht zu erkennen. 5 Vers 16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Vers 18. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Habt ihr den gemeinsamen Nenner erkannt? Ich denke, es ist nicht so schwer, ne? Zumal ich es versucht habe, farblich zu markieren. Also, der eine entscheidende gemeinsame Nenner ist der Heilige Geist. Der scheint hier offensichtlich eine ganz wesentliche Rolle zu spielen. Er kommt nämlich in allen vier Versen vor. Und nicht nur das, in allen vier Versen ist er der Aktive, der Gebende, der Verändernde, der entscheidende Faktor. Ja, hier steht, der Geist Gottes bestimmt uns. Wir lassen uns vom Geist Gottes führen. Der Geist Gottes bringt hervor. Durch den Geist Gottes haben wir ein neues Leben. Von ihm lassen wir uns bestimmen. Und wisst ihr was? Wenn der Heilige Geist eine wichtige Rolle, sogar die wesentliche spielt, in der Tatsache, so frei zu leben, wie Jesus das von uns möchte, und wenn er der Aktive ist, geht es nur durch eine einzige Sache, wie wir das auch in unser Leben holen können, nämlich durch Beziehung zu ihm. Deswegen hieß meine Predigt auch, falls ihr es ganz am Anfang realisiert habt, die Sache mit der Beziehung. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, auf den ich gleich nochmal komme, zu einem Leben in Gesetzlichkeit. Ohne aktives Inanspruchnehmen der Hilfe des Heiligen Geistes hast du keine Chance auf ein Leben in Freiheit. So weit bis hier. Da ich ja meine eigene leidvolle Geschichte mit diesem Thema habe, habe ich natürlich auch einen Weg mit Gott, von dem ich berichten kann. Und da würde ich euch gerne mit reinnehmen, denn ich durfte tatsächlich frei von Gesetzlichkeit werden. Halleluja. Und es ist, als hätte man mir ein neues Leben geschenkt. Und ich weiß jetzt im Rückblick, dass das, was ich vorher mit Gott gelebt habe, null das Leben in Fülle ist, was Gott mir verheißen hatte. Und vier Punkte möchte ich euch sagen, die mir auf meinem Weg geholfen haben und die immer entscheidend mit der Beziehung zu Jesus und der Beziehung zum Heiligen Geist zu tun haben. Was macht nämlich der Heilige Geist? 1. Korinther 2, Vers 10 und 12. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, und jetzt kommt's, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Wisst ihr, unser Empfinden in Gottes Gegenwart hängt entscheidend davon ab, wie wir Gott sehen. Und hier ist der Heilige Geist, von dem da steht, dass er die tiefsten Tiefen Gottes erforscht. Also wenn jemand Gottes Herz und Gottes Wesen durch und durch kennt, dann ist es sein Geist. Und dieser Geist steht hier, der lässt uns sogar Anteil an seinem Wissen haben. Ja, er erforscht nicht die Tiefen und behält das für sich, sondern er offenbart uns, er lässt uns erkennen, wie Gott ist. Und deswegen ist es so entscheidend, wenn wir das richtige Gottesbild haben wollen, wenn wir wirklich wissen wollen, wie Gott ist, dass wir sein Wirken in uns suchen richtig, damit er uns die Tiefen des Herzens Gottes zeigen kann. Und wisst ihr, es gibt nichts, was mir ein kostbareres Geschenk geworden ist, als die Tatsache, dass Gott mich als so wertvoll erachtet, dass er mir sein Herz offenbaren will. Das ist so ein Geschenk. Und wann immer er das tut, bin ich zutiefst berührt. Und ich habe hier aus dem Buch City Changers einen Vergleich gefunden, der mich bewegt hat. Wenn ein gläubiges Paar ein Kind adoptiert, will es nicht, dass das Kind unaufhörlich sagt, es tut mir so leid, dass ich nicht euer leibliches Kind bin. Ich werde nicht viel essen, das verspreche ich. Ich werde kein Durcheinander machen, keinen Lärm verursachen und euch auch um nichts bitten. Es tut mir so leid, dass ihr wegen mir mehr Lebensmittel einkaufen müsst. Also wenn ihr irgendwelche unangenehmen Arbeiten habt, gebt sie ruhig mir ab. Nichts ist zu erniedrigend für mich. Ich habe es ja auch verdient. Ich verspreche euch, dass ich mein Leben lang mich bemühen werde, damit ihr es nicht bereut, mich aufgenommen zu haben. Wenn das unsere Haltung gegenüber Gott ist, ich glaube, dann macht mir Gottes Herz sowas von traurig. Und das ist Gesetzlichkeit, dieses Gefühl, vor Gott erstmal erringen zu müssen, dass er uns mag. Dabei hat er uns längst angenommen, als wir ihn noch nicht angenommen hatten. Ja, Jesus ist für uns gestorben, bevor wir überhaupt uns für ihn entschieden haben. Und wisst ihr, das hat Martin Luther freigesetzt. Die Erkenntnis, wie Gott ist und die Erkenntnis dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das hat ihn so entscheidend verändert, dass er wollte, dass alle Welt es hört. Und das war auch das, was mich in den Tiefen berührt hat, zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Und das war ein langer Prozess. Das war nicht schnipp und jetzt wusste ich, ach, Gott ist ja gar nicht so. Mensch, da habe ich ja falsch gedacht. Sondern das war Stück für Stück Erkenntnis, die in meinem Herzen wachsen musste. Und mir fiel so das Bild eines Bogenschützen ein. Ja, so ein richtig cooler Bogenschütze, der immer zu 100% ins Schwarze trifft. Cool. Aber nur dann, wenn sein Köcher nicht leer ist. Ja, also stellt euch vor, auf seinem Rücken ist da dieser Köcher und da ist nicht ein einziger Pfeil drin. Der kann noch so gut ein Bogenschütze sein, er hat aber nichts zu schießen. Und ich empfinde das so, jede neue Wahrheit über das Herz Gottes, über sein Wesen, die der Heilige Geist mir offenbart, ist wie ein Pfeil, den er in meinen Köcher legt. Und wenn dann der Feind kommt mit Lügen über Gott, die automatisch auch ja Auswirkungen haben auf mein Verhalten, dann nehme ich so einen Köcher, so ein Pfeil der Wahrheit und kann dagegen hauen. Ich gebe euch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich war vor kurzem spazieren und bin auf dem Spaziergang einem Mädchen begegnet. Und das Mädchen saß im Rolli und wurde geschoben von zwei Frauen, glaube ich. Und ich hatte meinen ganz normalen Spaziergang. Ich hatte, weil ich Klatschmohn so schön finde, vorher eine Klatschmohnblume gepflückt. Und während ich auf dieses Mädchen zuging, hörte ich Gott zu mir sagen, gib den Klatschmohn an das Mädchen im Rollstuhl und sag ihr, dass sie genauso wunderschön vor Gott ist wie diese Blume. Oh, ey, Jesus, ist ein ganz normaler Spaziergang, ja? Ich kam also immer näher, immer näher. Meine Hand war schweißnass, der Klatschmohn bog sich schon langsam unter meiner schweißnassen Hand, ja? Und ich ließ die vorbeiziehen. Ich habe mich nicht getraut. Sich dahin knien, ja, die anhalten. Was denken die Frauen und das Mädchen? Ich wusste noch nicht mehr, versteht die mich überhaupt? Die wirkte eben auch ein bisschen geistig behindert. Also ich habe mir 1000 Gründe zurechtgelegt, warum ich sie jetzt nicht anspreche. Und dann waren die vorbei und ich Mist. Und der ganze restliche Spaziergang war verpasste Chance, Jesus. Ich wusste zu 100%, das war mein Moment und ich habe ihn verpasst. Und dann kommt der Teufel. So, Tanja, Chance verpasst. Und dann war das nämlich die nächsten Tage so, dass ich durchaus Schwierigkeiten hatte, plötzlich Gottes Stimme zu hören. Ich bin mehrere Male zu Gott gegangen, hatte so ein paar Fragen und ich hatte das Gefühl, ich komme nicht durch. Und der Teufel immer wieder. Ja, ist doch logisch. Also wer nicht auf Gott hört, der hat es eben auch nicht verdient, dass Gott spricht. Gott sei Dank habe ich ja jetzt einen Köcher voller Wahrheiten, ne? Und dann habe ich gleich die Wahrheit rausgezogen. Nein, das stimmt nicht. Jesus sagt ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So, und deswegen werde ich weiter Gottes Stimme hören. Ich habe ihn auch um Vergebung gebeten dafür, dass ich da nicht reagiert habe. Und natürlich redet Gott weiter zu mir. Und das sind so die kleinen Pfeile, die wir nur dann losschicken können, wenn der Heilige Geist uns die Tiefen des Herzens Gottes offenbart. Das Zweite. Durch Jesu Tod am Kreuz und durch den Heiligen Geist in uns haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Und das habe ich eben schon angekündigt. Die Sache mit der Beziehung ist der wesentliche Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und einem Leben aus Gnade und Glauben. Nämlich die Distanz und die Unabhängigkeit auf der einen Seite zu der Nähe und Abhängigkeit von Gott auf der anderen Seite. Wisst ihr, Gesetzlichkeit funktioniert nämlich gänzlich ohne eine Beziehung zu Gott. Geht hervorragend. Das Einzige, was du nur wissen musst, du musst eben die Bibel recht gut kennen oder zumindest irgendwie das, was so zu einem christlichen Leben gehört. Und dann kannst du das, also die Gebote und die Maßstäbe Gottes, kannst du einfach befolgen, ohne eine Beziehung zu Gott zu leben. Funktioniert, habe ich versucht. Ja? Hat auch Martin Luther versucht. Geht, fühlt sich nur nicht sehr gut an. Sobald du heraustrittst aus Gesetzlichkeit, kommt für echte Nachfolge und Gehorsam Beziehung ins Spiel. Es geht nicht anders. Ja? Gott hat mir nochmal offenbart, Gehorsam heißt doch, ich höre von jemandem was und das setze ich um. Wenn ich nicht höre, kann ich nicht umsetzen. Ja, Gehorsam und echte Nachfolge setzt Beziehung absolut voraus. Und das finde ich spannend, dass Jesus das genauso auch zeigt. In Johannes 4, Vers 34 sagt er, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Bis hierhin könnte man sagen, ja, dafür brauchte Jesus ja auch nur zu wissen, was so Gottes Maßstab ist und dann kann er auch seinen Willen tun. Ja, aber er sagt, und dass ich das Werk vollende, dass er mir aufgetragen hat. Und schon haben wir wieder den Aspekt der Beziehung. Hier ist jemand, der erst auf Gott gehört hat, der einen Auftrag von Gott empfangen hat und der diesen Auftrag umsetzt. Und auch Galater 5 sagt uns das. Paulus sagt nämlich in Vers 6, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, und jetzt finde ich, drückt die NGÜ das total schön aus, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Tatkräftige Liebe, nicht durch kräftige Taten. Ja, das könnte man auch in Gesetzlichkeit hinkriegen, sondern durch tatkräftige Liebe. Und was ist Liebe mehr als der Beziehungsaspekt schlechthin? Hier ist die Herzenshaltung eine Beziehung, aus der heraus ich Dinge tun will. Und auch da finde ich schön, was hier Ellen Platt in seinem Buch sagt. Ich such's mal für euch. Gott möchte in uns sein. Wir sind das natürliche Umfeld, das er für sich selbst geschaffen hat. Er hat sich die Menschen als Wohnort ausgesucht. Seine Absicht war niemals, dass sein Wort nur in einem Buch oder einer Lehre enthalten sein würde. Umgekehrt ist auch Gott die natürliche Umgebung, in der die Menschen leben sollen. Gott ist in uns und wir sind in ihm. Das ist die Grundlage von Beziehung mit Gott. Und das taucht überall in der Bibel auf. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Maria bei der Hochzeit zu Kana sagt zu den Dienern da, was Jesus euch sagt, das tut. Ja, es gibt so viele Stellen. Ich könnte jetzt 1000 Stellen sagen, wo Gott deutlich macht, er möchte zu uns reden, er möchte uns Dinge aufzeigen, er möchte uns seine Herzenswünsche für uns zeigen, seine Berufung für uns. All das, was er auf seinem Herzen für uns hat, als er uns geschaffen hat. Die Bibel ist voll von Gottes Sehnsucht danach, zu uns sprechen zu dürfen und uns durch den Heiligen Geist seinen persönlichen Willen zu zeigen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dir von Menschen nichts mehr sagen lassen darfst. Aber ich glaube, das spielt zusammen. Menschen geben mir Impulse und die bewege ich wiederum vor Gott persönlich. Heiliger Geist, willst du mir was dadurch sagen? War die Predigt heute für mich? Das Drängen in mir, ist das ist das dein Drängen? Soll ich mich damit befassen? Ja, also ich nehme das, was Menschen mir sagen, und ich trage es vor den Thronsaal Gottes. Und wisst ihr, bei mir ist es ganz praktisch geworden. Ich habe mich von einem Moment auf den anderen von allen geistlichen Pflichtübungen, die ich in mein Leben gepackt habe, rigoros getrennt. Das fiel mir sauschwer, weil dann natürlich gleich der Teufel kam und gesagt hat, so, jetzt mag dich Gott aber nicht mehr, ne? Das weißt du jetzt schon. Und das war wirklich, also es musste Hand in Hand gehen mit der Tatsache, dass ich Gott mehr und mehr kennengelernt habe. Und nehmen wir das Fasten als Beispiel. Ich habe gesagt, nein, Gott, ich werde nicht mehr fasten, es sei denn, du sagst es mir. Also wöchentlichen Fastentag rausgenommen. Und dann weiß ich noch, war irgendwann hier, ich glaube, eine Woche des gemeinsamen Lebens, und dann hieß es, im Zuge dieser Woche können wir eine Woche beten. Und dann hörte ich von manchen, oh, wir waren bei dem Seminar und haben uns gesagt, sagen lassen, bete, also fastest du denn auch eine Woche mit? Oh, da kam wieder so meine alte Tanja, ja, natürlich, natürlich, das gehört ja dazu. Aber dann habe ich in dem Moment gesagt, du, ich glaube, ich muss da erstmal drüber beten, ob ich fasten soll. Und dann bin ich nach Hause und habe Gott gesagt, okay, so, ich habe dir ja gesagt, ich bin bereit zu fasten, aber dann musst du mir ganz klar zeigen, dass ich das tun soll. Und dann hatte ich in dem Moment den Eindruck, Gott möchte das. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und dieses Fasten war völlig anders in meinem ganzen Erleben als jedes Fasten vorher, was ich aus dieser Gesetzlichkeit herausgetan habe. Und ich hatte am Ende der Fastenwoche ein Gebet mit Thomas, der hat für mich gebetet und wusch, das haute voll rein. Und da hat Gott was in mir vorbereitet. Er wollte, dass ich faste. Er wollte bei mir einen Durchbruch schenken und der ist dann auch passiert. Das dritte ist, nimm den Heiligen Geist, und so sagt es auch der Vers in Galater, auf Schritt und Tritt mit in deinen Alltag hinein. Ja? Auf Schritt und Tritt. Da finde ich Johannes 16, Vers 12 so spannend. Da sagt Jesus, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Wisst ihr, was das einen enormen Druck von mir genommen hat, zu wissen, ich muss gar nicht alles gleichzeitig erfüllen und verbessern und verändern und was weiß ich. Ja? Ich muss nicht gleich die gesamte Bibel mit einem Schnips umsetzen können, sondern der Heilige Geist, wenn ich ihm den Raum gebe, setzt mir Schwerpunkte, um mich nicht zu überfordern, sondern er führt mich Stück für Stück und Schritt für Schritt in meinem Alltag in Themen hinein, wo er mein Denken erneuern will. Und das wird mich niemals überfordern, denn er setzt die Schwerpunkte. Und dann ist das Tolle, dass dann auch seine Früchte in mir zum Tragen kommen. Nicht alle sofort gleichzeitig. Ja? Also ich bin nicht gleichzeitig geduldig, sanftmütig, liebevoll, freundlich und was sonst was, sondern Gott arbeitet Stück für Stück an mir, dass ich immer mehr verwandelt werde in sein Bild. Und ich bete jetzt immer, dass Gott mir wirklich Schwerpunkte setzt. Ja, damit ich weiß, woran ich mich langhangeln kann, woran er gerade an mir arbeitet. Und ich merke im Rückblick, wenn ich mein stille Zeitbuch lese, dass er tatsächlich oft über mehrere Wochen lang mir ein Thema wichtig macht, an dem er mit mir arbeitet. Und dann kommt irgendwann das nächste. Lasst uns doch vertrauen, dass der Heilige Geist einen Fahrplan mit uns hat. Und lasst nicht zu, dass dieser Fahrplan von anderen Menschen oder von euch selbst bestimmt wird. Und das vierte, und das ist mir total wichtig geworden in all der Zeit, lege deine Herzenshaltung beständig auf den Prüfstand Gottes. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und da möchte ich nochmal sagen, das ist die Sache mit dem Sauerteig, ja. Es fühlt sich vielleicht am Anfang so an, als wäre der Weg, den ich eingeschlagen habe, gar nicht so schlimm. Ja, aber hier steht, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen wird. Am Anfang schon erkennen, wo ist eigentlich hier meine Herzenshaltung, aus welchen Motiven handle ich? Genauso Offenbarung 2, Vers 2 bis 5. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wisst ihr, Werke, Mühe, Ausharren, Durchhaltevermögen, das klingt alles so super. Da kann man sich schnell auf die Schulter klopfen und sagen, ist doch alles super, läuft ja total gut. Aber das würde es auch in Gesetzlichkeit. Da ist auch Ausharren und Werke und Mühe und was weiß ich. Trotzdem stimmt die Herzenshaltung nicht. Das heißt, ich bringe Dinge immer wieder vor Gott, wenn ich merke, dass sie mühevoll für mich werden, und frage ihn, was war eigentlich die Motivation am Anfang? War das wirklich dein Drängen, dass ich das getan habe? Oder habe ich mir da wieder Sachen irgendwie selbst aufgeschwatzt oder aufschwatzen lassen? Ja, und wenn ich dann merke, doch, das war definitiv von dir initiiert, dann frage ich als nächstes, und ist das überhaupt noch dran? Willst du, dass ich das immer noch tue? Und wenn ich dann immer noch das Drängen habe, ja, sollst du, na, dann muss ich auch manchmal meinen inneren Schweinehund überwinden. Ja, den gibt's nämlich trotzdem. Ja, auch wenn ich zu 100% weiß, das ist eine Sache, die Gott mir gegeben hat. Aber wenn ich merke, an den Punkten davor hakt's schon, das Ding ist eigentlich gar nicht von Gott, oder das Ding hat mal mit Gott gestartet, aber das ist so ein Selbstläufer geworden, von dem Gott gar nicht mehr will, dass ich es weiterführe, dann heißt es Dinge beenden. Und so lege ich Gott immer wieder mein Herz hin und sage, bitte, bitte halte mein Herz auf den Wegen, die mich zu dir führen. Prüfe und erforsche mich. Ich will meine Zeit nicht mehr binden lassen durch vermeintlich geistliche, tolle Pflichtübung, ja, sondern ich will das Leben, das Gott für uns hat. Und ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, was hier am Anfang passiert ist vor dem Gottesdienst. Da ist nämlich ein Stopfen aus einem Baurohr oder so rausgeflogen. Und dadurch hat sich ein Riesenschwall Wasser im ganzen Raum verteilt. Man sieht die Pfütze noch bis draußen, ja? Und Joe meinte, kaum war der Stopfen raus, kam das natürlich brachial rausgeschossen. Dahinter saß richtig Druck von dem Wasser. Ja, und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, das Bild im Lobpreis. So dieses Wasser, was da rausschüttet. Wir haben in dem ersten Lied gesungen, Gott ist unerschöpflich. Und wie oft haben wir aber das Gefühl, das rieselt nur so, tröpfelt nur so ganz süß, ja? Aber ich glaube, dass da eine enorme Kraft ist, die unerschöpflich ist. Und sobald der Stopfen raus ist, schießt der Segen Gottes in unser Leben. Und der ist mit nichts aufzuhalten. Und das kommt brachial über uns und ist eine enorme Veränderung. Aber wir haben oft diesen blöden Stopfen da drin. Und damit möchte ich aufhören. Ich möchte dich ganz konkret bitten, wenn Chris jetzt gleich nochmal ein Lied singt, dass du guckst, wo sitzt mein Stopfen? Ist es der Stopfen der Gesetzlichkeit? Habe ich tatsächlich das Problem mit dem Gottesbild? Oder habe ich wirklich verstanden, was es heißt, dass ich aus Gnade errettet bin und dass ich mir die Liebe Gottes nicht mehr erkaufen muss? Dann bring Gott diesen Stopfen. Wenn du merkst, das ist eher der Stopfen, dass du gar nicht richtig Beziehung zu Gott lebst. Ja, du kommst in den Gottesdienst, du hörst dir Predigten an, du bist vielleicht in einer Hausgruppe und all das bewegt dich schon. Aber die Zeit mit Gott, wo er zu dir reden kann und wo er dir Impulse und Wegweisung geben kann, die fehlt bei dir. Wenn das der Stopfen ist, dann leg Gott das hin. Und wenn der Stopfen die Tatsache ist, dass du überhaupt noch keine Beziehung zu Jesus hast, weil du bisher immer dachtest, so, mein Leben fühlt sich ja eigentlich auch ohne Jesus ganz gut an, dann möchte ich dir sagen, auch für dich gilt dieses Bild mit dem Rohr, wo der Stopfen rauskommt, und dann kommt da diese Fülle an Wasser, von der du noch nie dachtest, dass es die überhaupt gibt. Vielleicht hast du einzelne Tropfen bisher erlebt, aber wenn Jesus von der Fülle spricht, von Leben in Fülle, dann ist da eine Kraft hinter, die man nur erleben kann, wenn man Beziehung zu ihm hat. Lass Gott den Stopfen rausziehen. Nimm dir Zeit, dass er dir offenbaren kann, wo dein Stopfen ist, und bitte ihn, wirklich ihn herauszuziehen, mit der Fülle des Lebens in dein Leben zu kommen.